So, wir wollen noch beten. Herr, wir wollen dich jetzt auch wieder für diese Abendstunde bitten, dass du in unserer Mitte bist. Wenn wir das sagen, Herr, dann meinen wir einfach, dass du auch wieder die Seiten in uns ansprichst, wo wir es nötig haben. Das ist uns immer und immer wieder wichtig. Ich danke dir, Herr, auch für die Tage, die wir mit dir und miteinander erleben durften. Ich möchte dir auch einmal danken, Herr, für all die Augenblicke, wo uns ein Bruder oder eine Schwester einfach nahe geworden ist, dadurch, dass wir dich so ganz deutlich herausleuchten sahen aus dem Bruder und aus der Schwester. Jetzt bitten wir dich, Herr Jesus, dass du uns wieder stille machst, zur Ruhe kommen lässt, damit das geschehen kann, worum wir dich jetzt gebeten haben. Amen.
Ich möchte heute Abend mal mit einer Frage beginnen, liebe Geschwister. Die kann sich jeder innerlich mal beantworten. Was ist eigentlich Sinn und Ziel aller Predigt? Wenn ihr darüber nachdenkt, muss ich noch was Folgendes dazufügen. Wenn einer gläubig ist, dann geht er ja am Sonntag in die Versammlung, in die Kirche. Er geht in die Bibelstunde, also jede Woche mindestens zwei. Im Jahr 100, in 10 Jahren 1000. Wenn jemand nun 30, 40, 50 Jahre gläubig ist, hat er 3, 4, 5.000 Predigten gehört. Ja, was ist nun Sinn und Ziel aller Predigt? Was habt ihr euch dabei so gedacht? Herrn verherrlichen. War sehr gut. Ich habe, bitte? Auch gut. Ich habe eine Antwort als Hauptüberschrift. Die habe ich bei Spörtchen gelesen und da habe ich mich ganz angeschlossen. Er hat gesagt, Ziel aller Verkündigung ist die Ehre Gottes. Und das hat mir gerade von einem Spörtchen so gut gefallen, das war ein Evangelist. Bei dem hätte ich gedacht, dass er sagen würde, dass recht viele zum Glauben kommen. War ja bei ihm auch der Fall. Aber dass ihm das Wichtigste war, die Ehre Gottes, das hat mir gefallen. Nun haben wir heute Abend ja Ziel der von Gott in Christo gegebenen Dienste. Die Ehre Gottes steht über allem. Aber nun ist die Frage, gibt es ein Ziel aller Verkündigung, die Gott uns immer wieder gibt. Wohin geht es? Ich möchte da einmal die Worte lesen, die mir dafür gekommen sind. Epheser 4, die Verse 12 und 13 geht es, aber ich will Vers 11 dazu lesen. Da heißt es, und er hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des Vollwuchses der Fülle des Christus. Ziel aller Dienste. Man könnte vielleicht auch ein anderes Wort von Paulus nehmen. Kolosser 1 am Schluss oder 1. Timotheus, die ersten Verse, hat er überall so ähnliche Zielgedanken. Und man könnte ja fragen, lieber Apostel Paulus, wenn wir diese Verse lesen, ist das Utopie oder ist das wirklich von dir so gemeint? Und ich glaube ja, denn ich meine ja nicht nur Paulus zu hören, ich meine Wort Gottes zu hören. Wir hatten es heute Morgen, das erste Blatt der Bibel, die Heilige Schrift, das von Gott gegebene Wort. Und ich muss sagen, ich bin ein wenig in Verlegenheit gekommen wegen diesem Text, den ich mir da kühnerweise für die letzte Stunde gewählt habe. Aber der Herr möge Gnade geben, dass wir uns ein wenig hineindenken, was Gott für uns alle plant, als Ziel all der vielen Predigten, die wir je in unserem Leben gehört haben und noch hören werden. Ich möchte den Vers 11 vielleicht kurz erwähnen. Hauptsächlich geht es mir um die Verse 12 und 13. Zwar ist in dem ganzen Zusammenhang auch noch der Vers 7 wichtig. Da heißt es, jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden, nach dem Maße der Gabe des Christus. Also wenn die fünf Dienste dann genannt werden, dann werden wir dann merken, dass nicht nur die fünf genannten wichtig sind, jeder Einzelne von uns. Und darum hat der Herr jedem Einzelnen von uns Gnade gegeben. Und das ist wieder göttlich, paulinisch, nach dem Maß der Gabe des Christus. So groß wie unser Herr ist, so groß gibt er uns seine Gnade und seine Gaben für den Dienst. Und wenn ich noch an den Vers 10 denke, nur am Schluss, der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, auf dass er das All erfüllte. Hier sehen wir den großen, herrlichen und wunderbaren Auftrag, den der Christus hat, das ganze All zu erfüllen. Aus dem Epheserbrief wird uns deutlich, wir kommen noch daran, dass der Vater ihm dafür eine Gemeinde gegeben hat, einen Leib, mit dem er einmal dieses herrliche, große Ziel hinausführen wird. Diese Gedanken müssen wir haben, liebe Geschwister, um nun das zu verstehen, was er jetzt als nächstes sagt. Er hat gegeben, der Herr. Das können wir gar nicht einsetzen. Wir können wohl Obacht geben, wo der Herr Brüder erweckt, denen er eine Gabe, eine Gnade gegeben hat, aber er ist es, der gibt. Fünf Dienste werden genannt, Apostel und Propheten als erste. Und immer wieder taucht gerade die Frage auf, ob es diesen Dienst heute noch gibt. Ich bin durch Unterweisung von anderen, durch eigenes jahrelanges Bibellesen, über 50 Jahre, dahin gekommen, dass es in der Art und Weise, wie es hier steht, wohl keine Apostel und Propheten mehr gibt. Er gibt sie für mich auch aus dem, was er im zweiten Kapitel geschrieben hat. Wir sind aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Das ist abgeschlossen. Ich habe aber den Eindruck, liebe Geschwister, dass Gott immer wieder noch Brüder schenkt, die eine apostolische Vollmacht haben. Ich habe den Eindruck, die sind nicht so häufig. Aber Gott gibt sie immer wieder. Man sollte merken auf solche Leute, die da eine besondere Begabung Gottes haben. Ich habe auch den Eindruck, dass es immer wieder Brüder gibt, die in besonderer Weise eine prophetische Begabung haben. Ich erwähnte heute Morgen ja den einen, der vor mehr als 100 Jahren gesagt hat, wir gehen hinein in eine christuslose Zeit, in eine kirchenleere Zeit, in eine gottlose Zeit. Das war prophetisch. Das hat genau gestimmt. Das hätte man vor 100 Jahren wohl noch nicht so gedacht. Da wird als nächstes genannt der Evangelist. Das Hauptwort Evangelist kommt, glaube ich, nur dreimal vor im Neuen Testament. Man muss fragen, was ist nun ein Evangelist? Erst einmal etwas ganz Extremes, was ich gehört habe, in einem bestimmten Kreis, werdet ihr vielleicht noch nie gehört haben. Ein Evangelist in diesem Sinne ist ein Mann, der jedem Einzelnen sein Evangelium zuteilt. Hast du das auch schon mal gehört? Nee.
Die Zuteilung habe ich noch nicht gemacht.
Bitte?
Die Zuteilung habe ich noch
nicht gemacht. Aha, auch noch nicht bekommen, nein. Kann ich mich nicht anschließen. Ich halte immer noch dafür, so wie es Paulus an Timotheus geschrieben hat, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe dein Werk. Ein Evangelist dürfte immer noch der Mann sein. Der Philippus wird auch Evangelist genannt. Und wir wissen, dass er nach einer Stadt nach Samaria gegangen ist und so vollmächtig das Wort verkündigt hat, dass viele zum Glauben kamen. Und dann kommt ein Satz, der gefällt mir. Es war eine große Freude in der Stadt. Das wünschen wir uns heute auch. Solche Evangelisation, Geschwister, wo große Freude in einer Stadt ist. Also wir merken, der Evangelist scheint doch der Mann zu sein, den Gott begabt und beauftragt, Menschen herauszurufen. Wenn wir die Geschichte zurückgehen, haben wir ja so manchen markanten Evangelisten. Nicht nur in Amerika, wir haben auch in Deutschland einen gehabt. Einige. Den Bahnbrecher der Evangelisation in Deutschland war wer gewesen? Er sagt es uns, habt ihr es gehört? Elia Schrenk. Wo Elia Schrenk gewesen ist, ja, da kamen auch Menschen zum Glauben. Er war um die Jahrhundertwende bei uns in Frankfurt, hat evangelisiert. Er musste länger bleiben, weil so viele Menschen zum Glauben kamen. Und dann wurden an den Randgebieten von Frankfurt 3 Kirchen gebaut, weil ein vollmächtiger Evangelist seinen Dienst getan hat. Und wenn wir die Arbeit der Evangelisten von früher uns ansehen, dann haben wir den Eindruck, liebe Geschwister, das Wort Gottes war der Mittelpunkt. Umrahmung ganz wenig. Wenn wir unsere letzten Jahrzehnte hineinschauen, haben wir eine Veränderung festgestellt. Vor einer ganzen Reihe von Jahren, da war es das Wohlfühlevangelium, die Wohlfühlgemeinde. Und jetzt habe ich gelesen, und nicht nur gelesen, leider erlebt man es auch, man sucht Unterhaltungsevangelisationen und Kreativevangelisationen. Denk an eine Evangelisation, die erste Stunde nur Unterhaltung. Wie man so schön sagt, es war ein Hochkarätiger da, der den Dienst tun sollte. Der wurde nach einer Stunde gebeten, jetzt nur ein kurzes Wort zu sagen. Evangelisation. Wir sind traurig darüber. Wir müssen beten, dass Gott uns noch einmal Menschen schenkt, wirkliche Evangelisten. Dann kommt der Hirte, den wir ja als Seelsorger heute bezeichnen, aber wir dürfen gerne an den Hirten denken. Und denken dann an den guten Hirten, den großen Hirten, den Erzhirten, unseren Herrn. Nicht? Das Urbild für einen Hirten, das Urbild für die Seelsorge. Und dann kommt der Lehrer. Und ich habe den Eindruck, Geschwister, erlaubt mir, dass ich das mal sage, dass der Dienst des Lehrers in unserer Zeit immer schwieriger wird. Steht nochmal in unserer Bibel drin, dass es in der letzten Zeit so sein wird, dass man sich Lehrer aufhäufen wird, wie es uns in den Ohren juckt. Also es wird nicht fehlen an den Leuten, aber sie haben eine Botschaft hier. So muss es sein, nicht anders. Ich habe einmal den Titusbrief durchgearbeitet und habe dann in 2 kleinen Freizeiten über den Titusbrief gesprochen. Da geht es um die gesunde Lehre, und die gesunde Lehre, die bringt einen gesunden Glauben hervor, und dann schreibt er im 2. Kapitel, was gesunde Lehre ist. An was denken wir bei gesunder Lehre? Sicherlich an hohe geistliche Dinge. Und da steht, sage den alten Männern, sage den alten Frauen, sage den jungen Frauen, sage den jungen Männern, und dann stelle dich selbst als ein Vorbild guter Werke dar. Das ist gesunde Lehre. Ich habe den Eindruck, Geschwister, diese gesunde Lehre ist in unseren Tagen auch selten geworden. Und dennoch spüren wir alle es ganz stark, dass wir in eine Zeit eingetreten sind, die sicherlich bald eine große Wende bringen wird. Das heißt für uns, die Zeit der Gemeinde dürfte zu Ende gehen, Geschwister. Und dann ist die Frage, sind wir noch bereit, auf diese großen Ziele, die der Gemeinde Gottes vom Wort her gesetzt sind, auch bewusst und im Glauben zuzugehen? Und nun wollen wir uns die beiden Verse ansehen aus Epheser 4. Ich habe für mich 7 Punkte herausgenommen aus den Versen 12 und 13, was Paulus als Ziel der Verkündigung angibt. Vielleicht, dass ich beim ersten Punkt etwas länger verweile und die anderen etwas kürzer. Der erste Punkt wäre also nach der Elberfelder Übersetzung zur Vollendung der Heiligen. Wir haben ja schon das Wort Heilige berührt. Wer die Heiligen sind, nicht Leute, bei denen irgendetwas besser geworden ist, sondern Leute, bei denen Gott etwas ganz Neues gemacht hat. Wo Gott in ihr Leben eingetreten ist. Die es erlebt und erfahren haben, das Wort Jesu, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien in Wahrheit. Nun steht da, Vollendung der Heiligen als erstes von all diesen Diensten, die Gott in die Gemeinde hineingibt. Die neuere Übersetzung, die revidierte von Elberfeld, die hat ja gespürt, dass das Wort Vollendung wohl nicht das ganz Richtige ist und hat Zurüstung hineingeschrieben. Im Griechischen heißt es Katatismos. Ich bin ja nur kein Grieche, ich habe mir nur die griechischen Buchstaben angeeignet, damit ich das Wörterbuch lesen kann, nachlesen kann und dass ich eben auch in der griechischen Konkordanz mir die Worte heraussuchen kann. Ich habe also gefunden, dass dieses Wort Katatismos eigentlich einen anderen Sinn hat wie Vollendung, mehr Zurüstung. Es hängt mit dem Wort Katatizo zusammen. Ich habe mir das Wort Katatizo angesehen. Es kommt 13 Mal im Neuen Testament vor. Und ich habe gefunden, dass das wohl gar nicht einfach zu übersetzen ist. Ich habe also nach der griechischen Wörterkonkordanz es mir in verschiedenen Übersetzungen angesehen. Zuerst einmal in der Interlinearübersetzung, oben griechisch, unten deutsch. Und habe gefunden, dass das eine Wort, Katatizo, 13 Mal kommt es vor. Sie haben 7 verschiedene Wörter. Der Elberfelder hat 6 verschiedene. Bei Luther habe ich gefunden, der hat fast jedes Mal ein anderes Wort genommen. Er hat bei den 13 Wörtern 11 verschiedene Wörter. Die Konkordante, die ja nun Wort für Wort übersetzen will, hat für das eine Wort 5 verschiedene. Es gibt nur einen, der bei einem Wort geblieben ist, und wir kennen den nicht. Ja, was ist der Sinn von diesem Wort Katatizmo? Eigentlich ist es ein medizinischer Ausdruck, er heißt Einrenken. Ich weiß nicht, ob Sie das mal erlebt haben, dass irgendjemand ein Glied ausgerenkt war. Ich habe es einmal bei meinem Enkelkind erlebt. Da lag der Arm eben so, wenn man den Arm irgendwie ein bisschen anders bewegt hat, aua, aua. War nicht funktionsfähig, der Arm. Bis wir in einem Krankenhaus waren und der Arm wieder eingerenkt wurde und nach einer gewissen Zeit, dann ging es wieder. Dann war der Arm wieder voll bewegungsfähig. Das ist also der Hauptsinn von diesem Wort. Das erste von diesem Ziel der Dienste ist eben, dass wir Heiligen eingerenkt werden, eingerichtet werden, ausgebessert werden. Ich habe 3 Hauptpunkte gefunden nach dem Wörterbuch von diesem Katatizo. Das erste ist, in Ordnung bringen. Wir kennen alle, wie der Herr seine Jünger gerufen hat. Erst den Petrus, dann hat er vom Fischfang weggerufen. Dann hat er den Johannes gerufen und seinen Bruder. Was haben die gemacht? Nee, die haben die Netze ausgebessert. Und da steht auch das Wort Katatizo. Ausbessern. Auch ganz wunderbar, der Petrus, der wurde dann ein Menschenfischer. Der Johannes hat wieder mehr den Dienst gehabt, diesen Ausbesserungsdienst in der Gemeinde Gottes zu tun. Der zweite Gedanke, in eine Verfassung bringen oder jemanden schulen, gibt da in Lukas 6, Vers 40 das Wort, keiner ist mehr als der Meister, wenn aber einer vollendet ist, dann wird er sein wie sein Meister. Bei diesem Wort vollendet steht auch wieder Katatizo. Der Gedanke ist also, wenn einer ganz ausgebildet ist, dann wird er sein wie sein Lehrer, in eine innere Verfassung bringen. Am häufigsten finden wir das Wort wohl in dem Gedanken, völlig auf den richtigen Weg bringen. Und da finden wir es besonders von Gott. Da heißt es, er selbst aber, der Gott aller Gnade, der wird euch vollkommen machen, der wird euch einrenken. Der wird es eben so machen, dass all das Mangelnde in unserem Leben ausgeglichen wird. Oder das andere Wort, der Gott des Friedens. Hebräer 13, der Wiederbringer aus den Toten, der vollende euch in allem Guten, der renke euch ein zu allem Guten. Paulus hat den Dienst getan, damit keine Spaltungen sind. Aber ich sagte ja, Wir alle sind gefordert, wir alle haben den Dienst. Ich lese ein Wort, Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringet ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geiste der Sanftmut. Bringet zurecht, ist unser Wort. Wir sehen also, wir alle haben in der Gemeinde Gottes diesen Dienst zu tun, zurechtzubringen. Das wäre also unser erstes Wort. Zurüstung der Heiligen. Dafür hat Gott die Dienste gegeben. Und noch einmal der Gedanke einrenken. Wenn wir also nicht geistlich in die innere Linie gebracht werden, die der Herr uns zugedacht hat, da sind wir wohl in der Gemeinde, nehmen unseren Platz ein, aber der Gedanke der Bibel ist ja, dass alle einander dienen sollen. Der zweite Gedanke. Vollendung, Zurüstung der Heiligen, wozu? Als zweites nennt er für das Werk des Dienstes. Werk, Ergon, das Gewirkte. Man gibt es auch wieder als das Ergebnis eines Wirkens. Des Dienstes, Diakonia. Manche übersetzen es auch zusammengezogen für das Diakoniewerk. Und denken wir bei diesem Wort immer meistens an unsere lieben Schwestern mit dem Häubchen, an die Diakonissen. Aber das ist nicht der biblische Gedanke. Das ist nicht der Gedanke dieser Dienste, die Gott in die Gemeinde hineingegeben wird, sondern hier geht es um den Dienst innerhalb der Gemeinde Gottes. Gewiss sind wir froh und dankbar, dass Gott auch diese Arbeit durch die Gemeinde hat tun lassen. Und wenn wir die ganze Zeit rückblickend verfolgen bis in unsere Zeit, dann wurden all diese Dienste der Welt gegenüber an Kindern, an Alten, an Kranken, kam alles durch die Gemeinde. Aber je mehr der Staat sich herausgebildet hat, umso mehr wurde das der Gemeinde wieder weggenommen, ging alles in die Hand des Staates. So ähnlich wie beim Isaak, der hat Brunnen gegraben und dann wurden sie ihm immer wieder weggenommen, die Brunnen. Und er musste neue Brunnen graben. So soll es der Gemeinde Gottes im äußeren Dienst wohl auch gehen. Aber wir wollen hier sehen, Gott will uns alle zurüsten, dass wir alle irgendwie in dem Werk des Dienstes für die Gemeinde Gottes drinstehen. Das haben wir nicht nur bei Paulus, das haben wir auch bei Petrus, dass Gott jedem Einzelnen eine Gnadengabe gegeben hat und da wird eben auch die Gnadengabe des Dienstes mit herausgestellt. Die Gnadengabe des Dienstes ist eine besonders wichtige. Und da ist das Dienen nicht nur im Wort, sondern eben auch in ganz praktischen Dingen. Ich habe von einer Gemeinde gehört, 400 Mitglieder, da ist der Reinigungsdienst ausgefallen. Dann hat man gefragt, wer von den Geschwistern möchte den Dienst übernehmen? Von 400 hat sich kein einziger gemeldet. Dann hat man am nächsten Mal gefragt, wir werden es gern bezahlen. Wer meldet sich von den Geschwistern? Es hat sich niemand gemeldet. Zum Schluss hat es dann der Älteste gemacht mit seiner ungläubigen Schwägerin. Ich war in einer kleinen Gemeinde, in einem Urlaubsort. Man hat mich gebeten, dort zu sprechen. War so eine kleine Anlehnung an die Pfingstgemeinde. Dann habe ich halt über die Gnadengaben gesprochen und habe dann die Gnadengabe des Dienstes in besonderer Weise herausgestellt. Wer mir dient, ist ein ganz großes Wort, den wird mein Vater ehren. Und habe unter anderem gesagt, ihr habt so einen schönen Saal, wir hatten eine kleine Fabrik gekauft, haben den Saal schön und liebevoll ausgeputzt. Wenn den niemand von euch sauber machen würde und ihr käme nach 3, 4 Jahren wieder, das täte mir bei euch nie gefallen. Nach der Stunde kam eine Schwester zu mir und sagte, ich möchte Ihnen danken für Ihren Dienst. Ja, warum? Ich habe nie gewusst, dass ich eine Gnadengabe habe. Jetzt weiß ich, dass ich eine Gnadengabe habe. Es war halt die liebe Schwester, die den Saal sauber gemacht hat. Dienen ist gar nicht gefragt. Und doch, dienen auch in den äußeren Dingen in der Gemeinde Gottes. ist etwas Wunderbares, liebe Geschwister. Aber auch dienen in der inneren Art. Viele sagen, ja, ich habe keine Gnadengabe, ich kann nicht reden und so weiter. Und doch haben wir gehört und gelesen, Gott hat jedem Gnade gegeben nach dem Maße der Gabe des Christus. Jeder kann irgendwie dienen. Wie ist es mit einem Besuchsdienst bei Alten? Und so könnte man viele Dinge durchgehen, könnte vielleicht erwähnen, vielleicht eines der wichtigsten Dienste, du kannst so nichts mehr machen, aber beten kannst du noch. Was ist es um das Gebet? Einmal den großen Auftrag, den die Gemeinde hat, für alle Leute zu beten, für alle Menschen. Das Gebet für Israel und dann das Gebet für die Vollendung der Gemeinde Gottes. Wir gehen diesem Tage doch entgegen, könnte man noch weit ausfächern. Das Werk des Dienstes. Da kommt das Dritte. Wohin führt nun das Werk des Dienstes in der Gemeinde? Da heißt es als Drittes, für die Auferbauung des Leibes des Christus. Hier haben wir zwei Bilder für die Gemeinde. Ich nehme erst einmal das Wort von dem Leib des Christus. Gott hat uns irgendwo hineingestellt. Meistens man Kirchen, Freikirchen. Das geht irgendwie alles bis hin nach Organisation. Und dann gibt es doch noch den Leib des Christus, dieser Organismus, den Gott geschenkt hat, den der Vater seinem Sohn bereitet hat. Und diese Botschaft soll ja überall erklingen und Menschen sollen ja ihre Berufung erkennen, ein Glied am Leibe des Christus zu werden. Paulus nennt es ja in diesem Epheserbrief im 3. Kapitel vom Geheimnis, nicht? Es sind also Dinge, die gar nicht so überall breit bekannt sind. Und es ist schon ein Geschenk, wenn Gott uns hineinführt in diese Wahrheiten und wir diesen Leib des Christus erkennen dürfen. Vielleicht mal ein Wort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, der Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus Haupt und Glieder. Die bilden diese Einheit eines Leibes dar. Jeder ist nun irgendwie ein Glied an diesem Leibe des Christus. Und so wie unser Leib viele Glieder hat, so auch der Leib des Christus. Ein gewaltiges Wort haben wir an Epheser Kapitel 1 am Schluss, in den beiden letzten Versen. Da heißt es, Gott hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn, den Christus, als Haupt über alles der Versammlung gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der das All in allem erfüllt. In den ersten Tagen, vielleicht auch Jahren meines Glaubenslebens, kannte ich Christus nur als unser Haupt. Ich war sehr überrascht, als ich dann gefunden habe in der Bibel, dass er auch das Haupt über jedes Fürstentum ist und jede Gewalt, kam mir merkwürdig vor. Und hier haben wir ein Wort, er ist Haupt über alles. Und in dieser Weise ist der Christus Gottes, der Gemeinde Gottes gegeben. Wir haben also einen Herrn, der über allen und über alles ist. Und wir, die wir ihm gegeben sind, wir dürfen seine Fülle sein, sein Leib, die Fülle dessen, der das All in allem erfüllt. Und dann sehen wir, dass der Herr uns bekommen hat für diese große, gewaltige Aufgabe. Wir haben es ja gelesen, dass er das All erfüllte, dass seine Gemeinde, die der Vater ihm gegeben hat, daran beteiligt ist. So sind wir hineingenommen in dieses wunderbare Geheimnis von dem Leibe des Christus. Ein ermunterndes Wort dazu aus Kolosser 2, Vers 19. Da heißt es, wir sollen festhalten das Haupt. Und dann wird uns das Wachstum geschenkt. Nach der schönen Luther-Übersetzung heißt es, hinan zur göttlichen Größe. Das brauchen wir. Und das geschieht eben nur, wenn wir an diesem Haupt bleiben. Wenn wir unser Haupt festhalten, können wir am besten im Gebet, im Wort, im inneren Umgang, in der Gemeinschaft mit ihm. Und dann gehen wir den Weg, dass wir hinanwachsen zu der göttlichen Größe. Und dann sind wir noch, der Wohnbau wird uns ja auch gesagt in Epheser 2, dass wir auch heranwachsen zu einem geistlichen Haus, zu einem heiligen Tempel. Und da gibt es innerhalb dieses Leibes des Christus die Auferbauung. Und wenn wir uns da die Bibel ansehen, liebe Geschwister, können wir viele Stellen ansehen, dann merken wir wieder, jedes einzelne Glied am Leibe des Christus, jedes Kind Gottes, teilhaben soll an der Auferbauung des Leibes des Christus. Ich lese zwei Worte, eben auch aus Epheser 4, das wir gerade haben. Da ist der Vers 16, aus welchem der ganze Leib wohl zusammengefügt. Achtet darauf, wir sind wohl zusammengefügt. Manchmal sind wir so mit Merkwürdigen zusammen, wir selber sind merkwürdig für andere. Und doch sagt Gott, wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Selbstauferbauung. Wie werden wir angesprochen? Wir sind alle beteiligt an diesem Wohnbau des Leibes des Christus, an dieser Auferbauung. Vers 29 im gleichen Kapitel. Kein faules Wort gehe aus eurem Munde, sondern was irgend Gutes zur notwendigen Erbauung, auf das es den Hörenden Gnade darreiche. Ja, wer weiß von uns, was der andere jetzt braucht? Wir merken, wie wir ein Leben im Glauben und im Heiligen Geist führen sollen. Dass wir die Fähigkeit bekommen, dem anderen doch ein Wort der Gnade zuzusprechen, das er jetzt gerade in diesem Moment braucht. Da denke ich an das schöne Wort in den Sprüchen, wie heißt es da? Wie goldene Äpfel in silbernen Prunkgefäßen, so ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Also die Sprüche hat wunderbare Worte. Für die Auferbauung hat es auch ein schönes Wort, die Sprüche. Das war mir einmal ein kleines Erlebnis, dieses Wort. Sprüche 24, Vers 3. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, durch Verstand wird es befestigt und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei geistlichem Gut und lieblichem Gut. Weisheit, Verstand, Erkenntnis. Die drei Stücke finden wir in Jesaja 11, Vers 2, wo uns der siebenfache Gottesgeist gezeigt wird. Also, Werk des Dienstes besteht darin, in der Auferbauung des Leibes des Christus. Und da hat der Paulus als nächstes ein großes Ziel, bis wir hingelangen zu der Einheit des Glaubens. Bis wir hingelangen zu der Einheit des Glaubens. Ja, liebe Geschwister, wenn wir uns jetzt umsehen, da kann man wirklich fragen, wo ist das zu sehen? Und wir spüren, uns tut allen Buße Not und Buße gut. All die große Zerrissenheit. Wir brauchen wieder eine innere Umkehr hinein zu gesunden Worten Gottes. Eines der gesunden Worte Gottes ist ja die Liebe zu allen Heiligen. Wir finden das bei Paulus in seinen späteren Briefen und es hat einen tiefen Gehalt. Wo die Liebe zu allen Heiligen ist, da tut sich der Vater der Herrlichkeit kund, dass er uns gibt, Geist der Weisheit, Geist der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Dass wir erleuchtet werden, dass wir hineinschauen dürfen in innere göttliche Zusammenhänge. Oder ein anderes Wort aus dem Philipperbrief. Paulus schreibt da an die Philipper, wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christo, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendeine innerliche Gefühle und Erbarmungen, so erfüllet meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig eines Sinnes. Ich greife nur das Wort heraus, einmütig. Wenn man sich das im Grundtext ansieht, heißt es eigentlich zusammengeseelt. Die Gemeinde Gottes soll innerlich zusammengeseelt sein. Man hat so schön gesagt früher, sie sind ein Herz und eine Seele. zusammengeseelt. Einheit des Glaubens. Wir haben noch ein anderes Wort im gleichen Kapitel 4, im Vers 3. Wir sollen uns befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren im Bande des Friedens. Ich habe also den Eindruck, die Einheit des Geistes ist gegeben. In dem einen Geist, den Gott uns gegeben hat. Und das sollen wir bewahren. Auch hier haben wir sicherlich Nachholbedarf, dass wir mehr auf den inneren Zusammenhang, auf das Große achten. Die kleinen i-Tüpfelchen, die wir haben, lieber weglassen und Gott ehren, die Einheit des Geistes doch zu bewahren. Aber hier geht es, bis wir hingelangen zu der Einheit des Glaubens. Ich habe gelesen, für das Wort bis wir gibt es drei Ausdrücke im Griechischen. Das hier gebrauchte Wort zeigt ein Fernziel an. Und das bis zeigt eben auch an, dass wir alle irgendwie daran beteiligt sind, dass wir einen Einsatz, eine Hingabe zu leisten haben, dass dieses auch zu dem Ziele kommt, das Gott genannt hat und das Gott haben will. Deswegen ist die Auferbauung des Leibes des Christus so wichtig. Das Eingerenktsein. Paulus hat bei diesem Eingerenktsein, bei dem ersten Punkt, auch den Gedanken, dass keine Spaltungen in der Gemeinde Gottes seien. So dass wir hinkommen zu diesem Ziel, Einheit des Glaubens. Der fünfte Punkt, aus der Einheit des Glaubens kommt es dann zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Die Epignosis, die umfassende geistliche Erkenntnis, die erwächst aus diesem liebenden Einswerden. Wenn wir dahin kommen, wie Paulus es betet in seinem zweiten Gemeindegebet, zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ist wirklich ein großes Wort. Ich denke an das Gebet unseres Herrn, Johannes 17, Vers 3. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Hier merken wir, welchen Wert unser Herr dieser gesunden Erkenntnis gibt. Erkenntnis des Vaters, Erkenntnis des Sohnes. Wir haben hier zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist das ewige Leben. Wir haben schon in diesen Tagen an Paulus gedacht, an seine Damaskusstunde, als der Herr ihm begegnet ist, seine erste Frage, wer bist du? Es ging ihm darum, ihn zu erkennen. Wenn wir seine Briefe durchlesen, da war es ihm immer diese wichtige Frage, ihn zu erkennen. Und die Bibel sagt, unausforschlicher Reichtum des Christus. Wenn wir also anfangen, ihn zu erkennen, dann haben wir nur kleine Anfänge berührt. Es geht immer weiter, immer tiefer hinein in diesen Reichtum des Christus. Und je mehr wir in diese Erkenntnis des Sohnes Gottes hineinkommen, nach dem Gemeindegebet, geht es eben auch dahin, dass wir erfüllt werden zu der ganzen Fülle Gottes. Das haben wir im Lied auch zum Ausdruck gebracht, das wir gesungen haben im letzten Vers. Füll mich mit aller Gottesfülle. Die Erkenntnis des Sohnes Gottes ist etwas unendlich Schönes. Wenn wir ihn erkennen als den, der von jeher als der einzig Gezeugte, der einzig Geborene im Schoß des Vaters ist. Niemand kann den Vater kundmachen, nur er, der eine, der von jeher im Schoße des Vaters war. Und da ist er immer und bleibt immer der einzig Gezeugte. Im Blick auf die Gemeinde, im Blick auf die Dinge, die wir jetzt hier erleben, ist er der Erstgeborene. Der Erstgeborene aller Schöpfung hängt immer mit der Schöpfung zusammen. Ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. aber im Blick auf Gott der einzig Gezeugte. Und dann ihn erkennen in seinem Kommen in diese Erde, ihn erkennen in seiner Wiederkunft, ihn erkennen in seiner Verherrlichung zur Rechten Gottes. Immer wieder dürfen wir ihn erkennen in seinem ganzen unausforschlichen Reichtum. Aber ich möchte ein persönliches Wort noch nennen für uns alle. Wie wichtig es ist, dass wir erkennen, Jesus ist der Sohn Gottes. Der Erste, der das Bekenntnis hier abgelegt hat, war ja Petrus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und welch einen wunderbaren Zuspruch hat ihm der Herr darauf hingegeben. Wenn wir bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, man kann es in 1. Johannes 4,15 nachlesen, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darum ist es für uns so wichtig, liebe Geschwister, dass wir diese Erkenntnis des Sohnes Gottes haben und dass wir das auch einmal aussprechen, ganz bewusst. Du bist der Sohn Gottes. Und dann nehmen wir den Zuspruch Gottes an, du bleibst in Gott und Gott bleibt in dir. Das 6. und 7. noch kurz, da wird ja unser lieber Hausvater uns noch etwas sagen, sicher. Das 6. ist zu dem erwachsenen Manne. Telaios heißt es da, vollendungsgemäßen, gemäß dem Endziel. Wir spüren hier, es geht um eine wunderbare Reifung der Gemeinde Gottes. Der erwachsene Mann ist sicherlich der ganze Christus, Haupt und Glieder. Wie die ganze Gemeinde immer mehr hinangewachsen ist zu der herrlichen Größe des Christus. Und da sagt die Bibel, wir sollen nicht nur beim Wort des Anfangs bleiben, wir sollen das einmal lassen und sollen fortfahren zu dieser herrlichen, wunderbaren Größe des Christus. Ich habe hier eine ganze Menge Stellen hier notiert, will mal eine herausgreifen. Epheser 2, Vers 10, da heißt es, wir sind sein Werk, besser sein Kunstwerk, sein Poema. Dieses Wort Poema kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Einmal im Blick auf die Schöpfung, steht wohl Römer 1, Vers 20. Aber an diesem Kunstwerk Gottes ist die Menschheit vorbeigegangen. Haben das als nichts geachtet. Haben die Herrlichkeit Gottes vertauscht. Mit leblosen Dingen, mit nichtigen Dingen. Also beim ersten Offenbarwerden eines Poema Gottes kein Erfolg, menschlich gesprochen. Aber jetzt hat er ein zweites Poema, die Gemeinde. Und wenn die herangewachsen ist zu dem Vollwuchs der Fülle des Christus, zu dem vollkommenen Manne, dann wird der Herr mit dieser Gemeinde offenbar werden. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus. Wenn er geoffenbart wird, werden wir mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und wenn das geschieht, dann wird er bewundert werden, dann wird er verherrlicht werden in allen, die ihm geglaubt haben. Der erwachsene Mann. Dann kommt das 7., das letzte. Zu dem vollen Wuchse der Fülle des Christus. Hier ist jetzt die letzte Ausreife da. Die Gemeinde Gottes ist zu dem Vollwuchs gekommen, zu der Fülle des Christus. Ich möchte nur kurz noch vielleicht zwei, drei Bibelstellen dazu nennen. Aus dem Kolosserbrief vielleicht. Kolosser 1, Vers 19. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Das lesen wir auch im zweiten Kapitel. Vers 9. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und dann kommt das wunderbare anschließende Wort. Und ihr seid vollendet in ihm, zur ganzen Fülle gebracht. Und das gleiche Vollmaß. Die Fülle des Christus, die Gemeinde Gottes, die erfüllt werden soll zu der ganzen Fülle Gottes, kommt hier auf diesem Wege, Ziel der Verkündigung, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat, zu dem voll ausgewachsenen Leib, zu der ganzen Fülle des Christus. Das ist das Ziel Gottes. Aller Dienste, aller Predigt, auch alles Betens, alles Lesen in der Schrift, dass die Gemeinde Gottes zu diesem herrlichen Ziel gebracht wird. Aber nun wird unser lieber Hausvater das noch ergänzen.
Wieso weißt du das?
Ja, ach, ich kenne dich.